Zeug muss her, heute Morgen unter euch zu sein. Machen wir einen senkrechten Start, schalten wir das Licht aus, dann kann ich auch vorne den Projektor bedienen. Auch hinten alle Lichter aus. Abraham und seine Frau Sarah haben lange auf Kinder warten müssen. Da haben wir ein paar, schau mal, du bist mal im Bild, ja. Noch ein Schädel, gut, vielen Dank. Abraham und seine Frau Sarah haben lange auf Kinder warten müssen, als Gott ihnen im hohen Alter durch ein Wunder ein Kind doch geschenkt hat. Schickte Gott im Voraus Engeln, die allerdings als ganz normale Männer erschienen sind, Engeln, die Geburt dieses Kindes ankündigten. Und Gott selber redete mit diesen Engeln und sagte, ich habe Abraham ausersehen. Abraham ist rausgenommen worden aus einer absolut heidnischen Gesellschaft. Seine Vorfahren waren Götzendiener in Ur. Da hat man den Mondgott zum Beispiel geopfert, Menschenopfer gebracht, absolut reiner Heidentum. Gott hat aber das Herz dieses Mannes gesehen, hat gewusst, hier ist ein Mann, obwohl er manchmal auf die Nase fallen wird, sein Herz ist am richtigen Fleck. Und Gott hat sein ganzes Heilsplan durch diesen Mann dann schließlich verwirklichen können. Denn Jesus Christus ist auch als Nachkommen von Abraham geboren. Und alle Verheißungen, die Abraham gegeben worden sind, gipfelte dann in Jesus Christus. Und davon sind wir ja bis heute gesegnet worden. Ich habe ihn, Abraham, ausersehen, dass er seinen Kindern und seinem Hause nach ihm befehle. Nun, das ist ein sehr starkes Wort. Nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn wahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr an Abraham eintreffen lasse und somit auch an uns, was er ihm verheißen hat. Wenn Abraham nicht bereit gewesen wäre, seinen Sohn Isaac sehr deutlich den Weg zu zeigen, den er gehen sollte, wäre diese Heilslinie sofort abgebrochen, diese Segenslinie abgebrochen. Wir sehen hier eine ganz enge Verbindung zwischen der Bereitschaft von Menschen, ihre Kinder zu erziehen und den Weg, den sie gehen sollen, und die Erfüllung von göttlichen Verheißungen. Gott möchte auch die Welt durch unsere Familien segnen. Er möchte, dass dieses Segen über mehrere Generationen hinweg vielen trifft. Dass ich heute Morgen hier stehe, ist kein Produkt vom Zufall. Gott hat in unserer Familie schon seit einigen Generationen gewirkt. Gott hat großen Segen unserer Familie zukommen lassen. Und ich bin unheimlich dankbar, aber ich sehe die große Verantwortung, dass unsere Kinder diese Erbe weiter hinaustragen. Auf der anderen Seite müssen wir völlig im Klaren sein, dass wir Kinder zu Selbstverantwortung erziehen, auch wenn wir es wirklich Kinder beeinflussen sollen. Wir dürfen niemals faul werden und sagen, ja, ich will mein Kind gar nicht beeinflussen. Wenn wir das nicht tun, machen andere es für uns. Aber selbst wenn wir diesen Auftrag haben, unsere Kinder zu beeinflussen, zu unterrichten, zu deutlich zu machen, wo es durchgeht und oft wirklich sagen, nein, so geht's nicht, und wirklich zu unseren Prinzipien stehen und sagen, 10 Uhr bist du zu Hause und das bedeutet 10 Uhr oder 11 Uhr oder was auch immer, einfach, dass unser Ja, Ja ist und unser Nein, Nein. Dass wir aber auch bereit sind, natürlich zu uns entschuldigen, wenn wir Fehler machen bei den Kindern und wirklich Buße zu tun. Aber trotz allem muss man einfach wissen, Kinder werden zur Selbstverantwortung erzogen. Und so müssen die Kinder bzw. die Jugendlichen dann schließlich ihre eigene Entscheidung treffen, ob sie diesen Segen weitergeben wollen oder nicht, ob sie sich das anschließen, ob sie sich öffnen für Jesus Christus, ob sie nach seinem Wort leben. Und selbst die besten Kindererzieher können Kinder haben, die auf dem falschen Weg geraten. Ein Beispiel. Gott, der Herr, hat geredet. Ich habe Kinder großgezogen und sie gehen alle auf den rechten Weg. Eben nicht. Ich habe Kinder großgezogen und auferzogen, sie haben aber mit mir gebrochen. Wenn ihre Kinder ihr Herz brechen, dann können sie wissen, auch Gottes Herz ist gebrochen worden durch rebellische Kinder. Ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis. Wissen hatten sie, ganze Birnen voll. Sie wussten, die Propheten sind geschickt worden, die hatten die heiligen Schriften, die hatten den Tempel. Wissen hatten sie, aber sie haben dieses Wissen nicht in Erkenntnis haben wollen. Es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Erkenntnis. Das wird deutlich im späteren Teil vom Vortrag. Israel hatte aber keine Erkenntnis,
haben wollen. Mein Volk hat keine Einsicht. Die sind verblendet worden, weil sie nicht auf das Licht eingegangen sind, das sie hatten. Wir können Kinder erziehen, wir können es ihnen deutlich machen, aber sie müssen dann selber entscheiden, ob sie diesen Weg gehen wollen oder nicht. Und das sollte am Anfang von diesem Vortrag mit aller Deutlichkeit gesagt werden. Wir dürfen uns nicht immer als Eltern Vorwürfe machen, wenn die Kinder auf falschen Bahnen geraten, denn sie tragen allein die Entscheidung, ja, welchen Weg sie gehen wollen. Natürlich, wenn wir Fehler machen, können wir darum Buße tun, aber wir sollen nicht meinen, jedes Mal, wenn die Kinder falsch geraten, ja, da sind die Eltern daran schuld. Und wir sollen uns vielleicht ein bisschen vorsichtig sein mit unserem Kritik. Ja, wenn bei irgendjemandem in der Gemeinde oder Verwandtschaft oder Bekanntschaftskreis die Kinder auf falschen Bahnen geraten, dann sagt man sehr leicht, ah ja, haben wir es immer gewusst, Vater zu streng, Mutter zu schwabbelig und so weiter und so fort, ja. Aber bitte, von innen sieht es manchmal ganz anders aus. Und schließlich müssen die Kinder selber entscheiden, den Weg, den sie gehen wollen. Und wir können dann vielleicht auch ein bisschen barmherziger sein mit uns selbst, dass wir uns nicht allzu viele Vorwürfe machen, jedes Mal, wenn irgendwelche Probleme auftreten. Ja, wir müssen vor Gott uns prüfen lassen, aber nicht übermäßig uns unter Druck setzen lassen. Das als ein paar eingehende Worte vor diesem Vortrag, wo es um Einflüsse geht. Einflüsse zum Beispiel durch Spielzeuge. Meine Frau ist Kindergärtnerin, sie hat gerade ein christliches Kindergarten bei uns eröffnet, in diesem Jahr oder im letzten Jahr. Ich war Lehrer in Kanada, wir haben selber 4 Kinder, die pendeln jetzt zwischen 16 und 23 Jahren, sind alle aber noch zu Hause in der Ausbildung. Und meine Frau weiß sehr wohl als Kindergärtnerin um das Wert von Spielzeugen im Leben eines Kindes. Nun, ihr Mikrofon gibt ein Hall hier. Das ist, wenn ich wegtrete, nehme ich etwas auf, muss ein bisschen zurückdrehen. Ja, nochmals, jetzt ist besser. Vielen Dank. Wir dürfen nie unterschätzen, wie wichtig die Einflüsse im Frühleben eines Kindes sind. Die ersten 8 Jahre sind ganz wichtig und prägend. Väter, hören Sie das gut zu. Gemeindeleiter, hören gut zu. Die ersten 8 Jahre, geben Sie Acht auf den Sonntagsschullehrerinnen und Lehrer in den ersten 8 Jahren. Geben Sie sehr auf den biblischen Unterricht in den ersten 8 Jahren Acht. Geben Sie sehr, schauen Sie sehr aufmerksam zu, welche Spielzeuge Ihre Kinder haben in den ersten 8 Jahren, denn sie sind sehr prägend. Die späteren Jahre sowieso, aber besonders die ersten 8 Jahre. Die Juden setzen oft die besten Lehrkräfte bei den Kleinkindern ein, denn sie wissen, bis zum 8. Lebensjahr, da wird eine ganz wichtige Grundlage gelegt. Und es lohnt sich, immer in qualitativ guten Spielzeugen zu investieren. Billig ist nicht immer kostengünstig. Und wenn wir immer den billigen Ramsch kaufen in den Supermärkten, dann erziehen wir unsere Kinder im Grunde genommen zu einem Wegwerfmentalität. Da stolpern sie bald über haufenweise kaputte oder halb kaputte Dinge, macht nichts, da kauft wieder was und so weiter. Also schon im frühen Alter geht man ganz lässig mit den Dingen um. Lieber wenig, aber gut. Und wenn es ein bisschen überladen wird, da kann man immer noch ein paar Spielzeuge auf der Seite tun und später wieder einführen oder für andere dann wegnehmen, damit es nicht haufenweise Zeuge gibt, dass die Kinder lernen zu konzentrieren auf wenige Sachen und nicht einfach vor lauter Angebot absolut unzufrieden und unruhig werden. Wenn wir nämlich als Christen Qualität nicht unterstützen, werden wir Qualität verlieren. Wenn wir natürlich die Geschäfte nicht unterstützen, die Wert legen auf qualitativ gute Dinge. Und Qualität hat seinen Preis, aber wie gesagt, das Billigste ist nicht immer das Kostengünstigste. Wenn wir natürlich Qualität nicht unterstützen, dann werden wir Qualität verlieren. Ich komme aus einem Land, Kanada, wo das nämlich geschehen ist. Heute schauen meine kanadischen Verwandten und Freunde ganz erstaunt zu, was sie bei uns zum Beispiel in der Schweiz immer noch an hervorragende Spielzeuge kaufen können. Und das muss aber gehalten werden. Da müssen wir das als Käufer unterstützen. Und wir tun unseren Kindern auch einen guten Dienst. Freilich sind unsere Spielwarengeschäfte aber auch im Wandel begriffen. Ein bibelgläubiger Spielwarenladenbesitzer war an diesem Vortag und er sagte mir nach dem Vortag, Bruder Wiskin, wenn ich alles aus meinem Regalen entfernen würde im Laden, was ich nicht mit meinem christlichen Glauben vereinbaren kann, dann würde ich sofort mehr als 50% meines Umsatzes verlieren. Also er war nicht bereit, diese Dinge zu entfernen, denn er würde bankrott machen, meinte er. Wir hatten ein sehr interessantes Gespräch, aber das zeigt die Tendenz. Heute gibt es sehr viel Schrott und wir sind nicht als Eltern verpflichtet, alles zu kaufen, was unsere Kinder meinen, dass wir ihnen kaufen sollen. Man darf ruhig ein Nein sagen, wenn man auch bereit ist, mit viel Fantasie, Liebe und Einsatz auch Ja zu sagen und uns zu engagieren, dass die Kinder nicht den Eindruck bekommen, weil ihre Eltern fromm sind, müssen sie auf alles, was interessant ist im Leben, verzichten.
Ich hoffe, dass Sie mich gut folgen können. Ich rede wie ein Maschinengewehr. Aber ich habe erfahren, dass Alexander Seidel euch auch bekannt ist. Ich nehme an,
ihr habt Übung. Ja?
Nun, wir erlauben uns als Eltern also ganz klar Nein zu sagen zu bestimmten Freizeitangeboten und auch zu bestimmten Spielzeugen.
Das Problem ist, wir sind nicht die Einzigen, die unsere Kinder verschenken. Da geht Tante Emma in den Spielwarengeschäft, bevor sie auf Besuch kommt, lässt sich beraten, kommt mit einem Riesenpack, Kinderaugen glotzen, reißen das Pack auf und dann gibt es eine peinliche Stille, denn die Kinder wissen aus eigener Erfahrung, wir als Eltern werden nicht einverstanden sein mit diesem Geschenk. Nun, die Tante lächelt noch, sie hat es noch nicht gecheckt, aber was sollen wir jetzt als Eltern machen? Susanne und ich, wir schauen uns an, verständigen uns über kleine Distanz. Es hat keinen Sinn, dass wir hier stillschweigen, das einfach später verschwinden lassen, denn die Tante will natürlich später von den Kindern wissen, wie das war mit dem Geschenk und dann kommt alles raus und das wird noch dummer. Also, wir packen den Stier bei den Hörnern, wir bekennen Farbe, wir danken zuerst einmal die Tante für ihr Geschenk. Sie hat es gut gemeint, sie ist nur schlecht beraten worden. Freilich gibt es Verwandten und Freunde, denen wir nicht danken, denn sie versuchen ziemlich perfid mit ihren Geschenken und vor allem Freizeitangeboten, wenn die Kinder irgendwann bei ihnen auf Besuch sind, die Erziehung der Eltern zu untergraben. Denen danken wir nicht. Aber hier danken wir. Wir schlagen ihr aber einen Tausch vor. Sie will natürlich wissen, habt ihr das schon? Warum dann? Na gut, sie hat gefragt, dann sagen wir. Nun, es gibt einen kleinen Move, sie ist überhaupt nicht über unsere Antwort erbaut, aber das macht nichts, nachher gibt es ein feines Essen und sie erholt sich wieder. Und über die Jahre wird sie auch merken, dass wir sie sehr lieb haben und schätzen als Tante, aber sie wird auch merken, wir nehmen es ganz ernst mit der Erziehung. Aber wie gesagt, wenn nein, dann auch ja. Zum Beispiel, wir sind nicht prinzipiell gegen Zirkus per se. Es gibt sehr gute Zirkusprogramme, die man unterstützen kann, meine ich. Aber es gibt viel Schrott auf dem Bereich auch. Man kann sich vorher informieren und wenn der Zirkus am Ort ist und alle Kinder am nächsten Tag in der Schule vom Zirkus schwärmen werden, was sie da alles gesehen haben und dann wollen sie wissen, warum die Wiskenkinder nicht dabei waren, dann ist es schlecht, wenn die Wiskenkinder sagen müssen, ja, weil der Vater halt dagegen ist. Aber wenn die Wiskenkinder sagen können, wir waren nicht dabei, weil wir mit Mami und Papi das und das gemacht haben und alle machen, boah, super, hä? Zirkus jeden Tag, aber sowas. Oder wir organisieren die halbe Nachbarschaft, sodass wir noch mehr Leute von dem Zirkusprogramm retten und machen irgendwas Tolles, ja, dann sieht das ganz anders aus. Ich bin Hockeyspieler, ich spiele wahnsinnig gern Hockey à la Kanada, viel Körperkontakt, alle unsere drei Mädchen spielen auch mit, der Sohn auch, Wiskins gegen das ganze Dorf, das wäre mal sowas im Winter oder ich verstand es, die Kinder für Naturforschung über viele Jahre hinweg interessieren zu können. Meine Frau macht das auf ihre Art, zum Beispiel, es gibt ein wunderbares Buch unterdessen, Rezepte zwischen Himmel und Erde, Gaumenfreuden aus biblischer Zeit, fantastische Rezepten der Ägypter, der Römer, der Griechen, zur Zeit von Paulus, zur Zeit von Abraham und so weiter. Also man könnte mal zum Beispiel einen ganzen Nachmittag lang einen Abrahams-Schmaus vorbereiten und dann nochmal ein Essen miteinander als Familie. Es gibt so viele Dinge, wo jeder seine Interessen und Gaben einsetzen kann. Der andere Vater macht das mit Computer oder dies oder jenes oder Auto und Mechanik. Jeder kann seine Gaben einsetzen. Hauptsache, die Kinder bekommen nicht den Eindruck, bitte, weil die Eltern fromm sind, müssen wir ein lausiges Leben führen. Nein, es soll wirklich schön sein, aber es gibt auch deutliche Neins. Und es ist immer interessant für mich als männlicher Redner zuzuhören, wie die Frauen auf dieses Bild reagieren. Und ich werde mich als männlicher Redner wohl hüten, mich zu Barbie zu äußern, weder für noch dagegen. Denn ich, wenn ich für Barbie wäre, dann hätte ich manche gegen mich. Und wenn ich gegen Barbie wäre, hätte ich vielleicht andere gegen mich. Ich halte mich aus der Diskussion heraus. Ich lese lediglich das vor, was zum Barbies 35. Geburtstag von einem Barbie-Befürworter geschrieben wurde. 1959 wurde Barbie geboren. Die unbeirrbare Liebe der Kinder auf dem ganzen Erdball machte Barbie zur erfolgreichsten Ankleidepuppe aller Zeiten. Es gibt heute etwa 700 Millionen Barbies in 150 Ländern. Die Barbies dieser Welt tragen mehr als eine Milliarde Paar Schuhe und 5 Millionen Brautkleider. Wow. Ja. Ja, Barbie ist in der Tat anpassbar auf sehr vielen verschiedenen Kulturen. Ist allerdings eine erwachsene Puppe. Als Barbie entstand, schwebte ihre Schöpferin Ruth Handler vor, die Besitzerin dazu zu bringen, selbst die Persönlichkeit ihrer Puppe zu entwerfen. Wir merken hier eine gewisse Strategie hinter diesem Spielzeug, eine sehr genaue Identifikation zwischen Puppe und Kind. Barbie ist das Spielzeug, das heranwachsende Mädchen eine Auseinandersetzung mit dem ganzen Spektrum der unterschiedlichsten Frauenrollen ermöglicht. Und eben hier liegt der Schlüssel zum beispiellosen Erfolg der Puppe bei Kindern und die Ursache für Skepsis und Missverständnisse bei Erwachsenen. So gemäß ein Barbie-Fan. Nun, Barbie ist eine erwachsene Puppe und katapultiert die Kinder ziemlich schnell ins Erwachsenenalter mit allen Bedürfnissen und Verlangen und Vorstellungen von Erwachsenen. Und da gibt es natürlich schon Probleme. Denn ein Kind identifiziert sich natürlich sehr eng mit ihrer Puppe, bekleidet die Puppe, wie sie sich selbst bekleiden möchte und so weiter und so fort. Wir lesen weiter, Barbie ist unverwechselbar, auch wenn ihre Gesichtszüge in den Jahrzehnten seit 1959 immer wieder den sich wandelnden Schönheitsnormen angepasst wurden. Barbie hat seit ihrer Geburt alle Mode- und Lifestyle-Trends mitgemacht und auch geprägt. Und das weiß man. Erfolgreiche Spielwarenprogramme können unsere Gesellschaft prägen. Und manche Produzenten setzen das bewusst ein, um bestimmte religiöse Vorstellungen, bestimmte Weltanschauungen bei den Kindern anzubringen. Es wird ganz bewusst gemacht. Man kann mit Hilfe von sehr cleveren Kinderpsychologen wahnsinnige Spielwarenprogramme konzipieren, die eben bestens dazu geeignet sind. Das müssen wir einfach einmal als Eltern wissen und die Augen darauf halten. Wir dürfen ja nicht als Christen in Gefahrwasser kommen, dass wir den Teufel hinter jedem Busch vermuten, ja? Oh, das Hunde und so und Pampers und dies und jenes und weiß ich nicht was alles. Mir ist gesagt worden, dürfte kein Blue Jeans tragen, das wäre okkult, weil manche Cowboys okkult sind, die tragen Blue Jeans. Quatsch! Also bitte, wir müssen hier aufpassen. Aber auf der anderen Seite müssen wir ganz im Klaren sein, dass es solche Programme geben kann. Muss nicht sein, aber es kann. Barbie prägt. Barbie ist nicht nur eine Kinder unserer Zeit, sie hat unsere Zeit auch ein Stück weit und den Weltgeist mitgestaltet. Und Barbie kam auch zu uns nach Hause vor vielen Jahren in der Schweiz. Uneingeladen, ohne Ken. Einfach so ausgeliehen von einem Nachbarkind, paar Schuhe, paar Kleider. Und als Barbie bei uns unangemeldet im Spielzimmer auftauchte, schaute meine Frau mich flehend an. Jetzt wissen Sie, was meine Frau von Barbie hält, aber Sie wissen nicht, was ich von Barbie halte. Es ist bestimmt ein Nachteil meiner Arbeit, dass ich abends unterwegs bin mit Vorträgen und manchmal, wie hier in Wien, für ein paar Tage. Aber auf der anderen Seite bin ich oft unter dem Tag zu Hause und kann frei machen, um meine Frau und die Kinder entgegenzukommen. Zu Zeiten, wo andere Väter nicht zu Hause sind, besonders wenn die Kinder freie Nachmittage haben. Und in der Woche hatte ich gerade die Möglichkeit, und so habe ich zu den Kindern gesagt, um meiner Frau zu helfen, hey Kinder, Barbie braucht Puppenmöbel. Hopp, auf geht's, gehen wir in die Werkstatt. Und dann haben wir drei Nachmittage lang dann Puppenmöbel für Barbie gebastelt. Und es ist sehr, sehr schön geworden, und wir waren ganz stolz darauf. Allerdings habe ich gemerkt, dass mit der Zeit Barbie nur so herumlag und Möbel auch und die Kinder verloren den Spiellust. Irgendwie hatten sie die Nase voll, so viel Basteln und Puppenmöbel und so weiter. Und ich musste die Kinder immer wieder ermutigen und sagen, spiel doch mit Barbie, wir haben ja so viel Zeit gebraucht mit den Möbel, aber irgendwie fehlt das an Spiellust und plötzlich verschwand Barbie auf Nimmerwiedersehen und unsere Kinder finden Barbie bis heute ziemlich doof. Nun, ich weiß nicht, ob Sie zwischen den Zeilen was verstanden haben. Es gibt Situationen, wenn schon, denn schon. Wer mitreden will, der soll mal mitspielen.
Natürlich habe ich mit den Kindern geredet, während wir gepastelt haben. Aber das geht euch gar nicht an, weil ich will euch gar nicht verraten, was ich von Barbie halte. Ja? Aber auf jeden Fall ließ der Spiellust ziemlich schnell nach. Aber wir haben doch zusammen etwas Positives gemacht und der Möbel ist bei uns geblieben und kann sagen, bis heute wird es eingesetzt, immer wieder. Selbst über 20 fangen sie plötzlich an, mit dem Möbel zu spielen wieder. Ja? Ja gut, wir haben zwei angehende Lehrerinnen, eine angehende Kindergärtnerin, vielleicht hat es mit der Ausbildung zu tun. Aber auf jeden Fall, das Möbel ist noch da. Aber Barbie ist weg und verschwand für immer. Ja? Es geht nicht immer so glimpflich, ist ja ganz klar. Aber dieses Prinzip, dass man so gewisse Dinge aufgreift, ich meine, Väter, ihr merkt, dass der Sohn plötzlich Bravo liest, ja? Okay, setz mal dich hin und lese Bravo mit ihm. Oh, was wäre was? Ja, na, diese Seite wollen wir nicht überspringen. Wir lesen jede Seite, wir schauen das miteinander an. Das werden Sie nur einmal machen müssen, das kann ich Ihnen sagen.
Verstehen Sie das Prinzip? Nun, was Spielzeug anbelangt, gibt es tolle Bücher. Dieses, glaube ich, nicht auf dem Büchertisch, aber solche Bücher geben Auskunft über die Philosophien, die hinter bestimmte Spielwarenprogramme stecken und helfen natürlich Eltern, die nicht natürlich jede Sache durchblicken kann. Ich finde es, ich möchte das als ganz konkreten Tipp für euch als Gemeinde geben oder als Gemeinden. Gucken Sie darauf, dass immer wieder die Möglichkeit besteht, dass Eltern über solche lebensnah, handfesten Dinge miteinander austauschen können, als Christen. Ja? Sag mal, habt ihr irgendwelche gute Hefte für Kinder entdeckt? Ja? Was meinst du zu diesem Spielzeug? Ich habe ein unwohles Gefühl, hat irgendjemand Erfahrung gemacht? Ja, ich finde das gut, ja, aber ich finde es nicht so gut. Und einfach ein bisschen miteinander diskutieren, dass das Christentum ganz, ganz praktisch wird. Lassen wir biblische Prinzipien uns leiten, aber tauschen wir darüber aus, über den praktischen Alltag, was diese Einflüsse anbelangt. Ja? Meine Frau ist unheimlich geholfen worden durch andere Frauen, die etwas ältere Kinder hatten und sie konnte von denen Dinge ausleihen, gute Bücher, ganze Serien von Büchern. Ich meine, wir haben nicht einen Riesenlohn und hat Dinge ausleihen können und wo sie wusste, das sind zuverlässige Eltern, die haben dieselbe Linie wie wir und die werden nichts Schrott empfehlen und wir waren sehr, sehr dankbar, ja, für heiße Tipps und Hinweise und oder jemand ruft an, hey, habt ihr gehört, da ist ein super Konzert und so, sehr kinderfreundlich und ja, wir haben es nicht gemerkt, aber die machen uns darauf aufmerksam. Das ist Christentum, würde ich meinen, richtig real erlebt, weil wir uns von biblischen Prinzipien leiten lassen und uns helfen in diese sehr schwierige Aufgabe der Erziehung. Ich zum Beispiel als Vater hätte vielleicht gar nicht gemerkt, ohne Hilfe von auswärts, dass hinter dem netten Pony-Spiel New Age-Gedankengut steckt und vermittelt wird. Allerdings hat einer unserer Kinder unabsichtlich Bekanntschaft gemacht damit, indem es ein kostenloses Heft in ein Spielwarengeschäft ausgabelte, mit nach Hause brachte und anfing zu lesen. Und dann plötzlich unterbrach unsere Tochter das Lesen, kam zu ihrer Mami und sagte, Mami, hier ist was Komisches drin. Ich möchte Ihnen zeigen, was das Kind damals als komisch empfand. Die Ponys hielten den Atem an, als sie den Zauberstab über Edelsteinchen hielt und die trauten ihre Augen nicht. Das Eis schmolz sofort. Plötzlich schüttelte Edelsteinchen die Mähne und hopp, stand es auf völlig munter. Der Zauberstab hatte geholfen. Jubelrufe ertönte nun. Die Ponys tanzten vor Freude und so weiter und so fort. Ja, aber Herr Wiskin, war es da komisch daran? Das ist völlig normale Kindergeschichte. Ich kann Ihnen nur sagen, was das Kind damals als komisch empfand. Der Zauberstab hatte geholfen. Warum empfand sie das als komisch? Weil das Kind sich nie bei uns zu Hause spielerisch an Zauberei gewöhnt hat. Wir haben keine solche Bücher oder solche Spiele zu Hause. Und wir gucken darauf, in welcher Familie sie sich verkehren, wenn sie bei anderen Leuten sind. Natürlich wachsen unsere Kinder nicht auf unter einer Käseglocke auf. Natürlich sind sie nicht in einem Treibhaus. Die werden mit vielen Wassern gewaschen, in der Schule und überall und durch vielen Kontakten. Sie sehen vieles und erfahren vieles. Aber es ist ein Unterschied, ob sie draußen mit diesen Wassern in Kontakt kommen oder ob die Wassern bei uns zu Hause fließen. Es liegt nicht jede Werbung herum auf den Tisch, was in der Briefkasten flattert. Vieles verschwindet, bevor es überhaupt herumliegen kann. Wir achten sehr darauf, ja. Und wir machen nicht Dinge heimlich hinter den Rücken der Kinder, wo wir sie ihnen nicht erlauben. Das checken sie auch, das spüren sie auch, ja. Und es ist schlecht natürlich, wenn die Kinder sagen müssen, ja, aber ihr macht das auch, weil ihr schaut auch solche Hefte an, ja. Das wäre natürlich nie gut. Und dieses nicht daran gewöhnen, ja, so dass etwas als schrecklich bleibt, als greulich bleibt, das ist ein biblisches Prinzip. Wir lesen im Alten Testament in Bezug auf den Juden ein Prinzip, das aber auch für uns gilt. Wenn du, Israel, in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir geben will, wir könnten sagen, wenn wir uns bewegen in dieser Welt, die der Herr uns gibt, so sollst du dich nicht an die Gräuel jener Völker dieser Welt oder des Landes gewöhnen. Wir sollen uns nicht an die Gräuel jener Völker gewöhnen. Und das wird zum Gottes Volk gesagt. Die haben die Heilige Schrift, die haben die Gesetze, die haben die Propheten. Aber es muss ihnen doch gesagt werden, passt auf, dass ihr euch nicht als frommen Menschen an die Gräuel der Völker um euch herum gewöhnen. Und wir müssen natürlich sehr darauf aufpassen, dass unsere Kinder nicht an Dingen, die eigentlich gräulich sind, so sehr gewöhnen, dass plötzlich wir merken gar nicht mehr, dass es Sünde ist. Ich staune immer wieder, was ich so, wenn ich auf Besuch bin bei den Leuten, was ich so alles in ihren Videotheken und Bücherregalen sehe. Und wenn ich das anspreche, ja, der James Bond ist gar nicht so schlimm oder so, ja. Und dann merke ich, die haben sich so sehr an die Gräuel in diesen Filmen gewöhnt, dass es gar nicht mehr gräulich ist. Setzen Sie sich einmal mit Jesus Christus höchstpersönlich hin und schauen das Video an. Ja? Und da haben wir heutzutage oft eine bunte Mischung, Bibelkassette und James Bond und weiß ich nicht was alles. Und wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass wir gar nicht merken, dass es gräulich ist. Und vielleicht nehmen wir Anstoß, wenn ein bisschen einmal die Finger darauf legt. Jetzt schauen wir nochmals diesen Vers an. So sollst du dich nicht an die Gräuel jener Völker gewöhnen. Und es geht hier um eine ganz besondere Gräuel, ganz besonders Gräuelsünden, Sünden der Okkultismus. Aber alles, was gegen die Person Gottes und seinen Ordnungen gerichtet ist, ist ein Gräuel in Gottes Augen. Aber hier geht es um dieses Aspekt. Es soll in deiner Mitte keiner gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, zu einem rituellen Tod. Wer würde das machen? Diejenigen, die sich an die anderen Stufen von Gräuelsünden schon gewöhnt haben. Dann gibt es sich in diesen Sektenmorden und weiß ich nicht was alles. Ja? Kein Wahrsager, Zeichendeuter, Freitag der 13., schwarze Katze springt über die Straße, gehen Sie übermäßig auf die Bremse deshalb oder sind Sie nur tierfrei? Schlangenbeschwörer, Zauberer, kein Bahnsprecher oder Geisterbeschwörer, keiner der Wahrsagergeister befragt, auch wenn es funktioniert, auch wenn es nur spielerisch, der Teufel spielt nicht, gemacht wird. Ouija-Brett, Tischrücken, Glasrücken und so weiter auf irgendwelchen Partys. Teenager sind hier ganz besonders angesprochen. Oder sich an die Toten wendet, denn ein Gräuel ist dem Herrn ein jeder, der solches tut, auch wenn er Christ ist. Ein Gräuel ist dem Herrn, ein jeder, der solches tut. Das sind sehr deutliche Worte. Ich habe sie nicht geschrieben. Das sind Gottes Worte. Ich habe sie lediglich vorgelesen, aber ich stehe dazu. Nun, es ist natürlich so, dass heutzutage die Jugendzeitschriften dieses Thema aufgreifen, aber auch in den Kinderbüchern kann man vermehrt okkulten Einflüssen feststellen. Nun, was machen wir aber? Wenn wir ein Buch haben, geschenkt wird oder was auch immer, oder wir entdecken erst zu Hause, ist ein super Buch mit vielen guten Spielideen, aber auf einer einzigen Seite gibt es sowas, ja, wie man so wahrsagen kann und eine Wahrsagerhüte bauen kann. Doppelseite da mit Hinweise für die Kinder. Ja gut, es gibt Bücher, nichts wie weg. Das heult immer noch. Das muss hier stehen, weil ich weiß nicht, gibt einen Hall. Nichts wie weg. Die Epheser, die haben ganz teure Bücher verbrannt, weil sie überhaupt nichts mehr damit zu tun haben wollten. Aber hier haben wir ein prinzipiell sehr gutes Buch und es gibt diese einzige Seite. Und so gibt es Familienrat. Wir machen das miteinander als Familie. Die Kinder sollen mit in die Entscheidung getroffen werden. Essen Sie mal, wir lesen das einmal dort. Denn Sie haben sowieso vor uns angeschaut. Wir haben es später entdeckt. Wir lesen es nochmals dort und wir diskutieren die ganze Problematik. Und wir lesen etwas Passendes aus dem Wort Gottes dazu und so weiter. Und die Kinder kommen selber dann auf die Idee, das wollen wir nicht. Dann schmeißen wir das Buch weg. Nein, ich finde das Buch sehr gut und es gibt viel Gutes darin. Ich sage ihm als Vater, ja, es stimmt, es ist nur die eine Seite. Was könnte mir da machen? Ein Kind sagt, ja, reiß mir die Seiten raus. Nein, sagt ein anderes, auf der Rückseite ist super Sache, ja, und das ist mein Lieblingsspiel da auf der Rückseite. Und dann ein anderes Kind sagt, ja, wir können das zusammenkleben. Und dann sagt Mami, super Idee. Und sie holt den Klebstoff, ja. Und dann gibt es eine richtige Feier. Ja, die Kinder dürfen schmieren mit Klebstoff, ja. Und dann wird es zusammengeklebt, ganz fest. Da ist ein Ecke noch frei, und wird nochmals zusammengeklebt. Und dann nachher gibt es Eis und Nachtisch und ein richtiges Feier, ja, und Keks und Eis und wir haben was getan, ja. Das wird ja so ganz lustig gemacht, ja. Und ja, so auf diese Art und Weise kann man diese Dinge aufgreifen. Wenn wir natürlich sagen, mach das sofort so und so weiter, das ist sofort eine Neugier da. Sehen Sie. Und wir können natürlich ein wahnsinniges Interesse in den Kindern erwecken. Durch eine Überreaktion. Kinder neigen sowieso, ja. Wenn ich irgendwo komme, dann können dann deine Kinder auch nicht sagen, bang, 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 ja. Das ist ganz klar, steckt den Burschen im Herzen, ja.
Das ist einfach da. Und wir müssen natürlich sehr weise mit diesen Instinkten und diesen Tendenzen umgehen.
Schwierig ist es, wenn das in den Schulbüchern ist. Bei uns in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, hier in Wien, aber bei uns in der Schweiz gibt es zunehmend okkulten Einflüssen in den Schulbüchern. Das ist ein Lesebuch, ja, der Zaubertopf mit bösen Augen und so. Und dann, wenn man aufmacht, lustige Hexensprüchen, lustige Finger- und Handspiele, macht ihr einen Teufel, eine Hexe. Und auf diese Art und Weise werden die Kinder spielerisch an Gräuel gewöhnt. Und die Jugendzeitschriften, wie gesagt, greifen das Thema wohlwollend auf und vermitteln sehr vielen okkulten Erkenntnissen mittels Fotoromanen. Zum Beispiel, vierte Folge schon vom Tarot der Liebe. Story, Nicola, 15, hat ein Verhältnis mit Adrian, 18. Aber dann kommt es zu einem Krach zwischen den beiden. Das Mädchen ist total deprimiert und bekommt von einer älteren Freundin, die sie besucht, ein Geschenk zum Trost und zur Lebenshilfe, Tarotkarten. Nun, das Mädchen ist zuerst einmal ein bisschen skeptisch, muss aber nicht sein, denn in den führenden Spielwarengeschäften sind sie schon lange im Angebot, man gewöhnt sich allmählich daran. Und so wird sie bereit, doch auf den Rat der Karten einzugehen. Gut, dass sie das tut, denn sie ruft im richtigen Moment ihr Freund an, der doch willig ist, sie zu treffen, denn er hat auch solche Karten benutzt, ging auf der Rat der Karten ein, nämlich er ist bereit, die Freundin wieder zu treffen. Happy End, die Tarotkarten haben geholfen. Bei den Kleinkindern war es der Zauberstab, aber der Zauberstab haut nicht mehr bei den Teenagern. Jetzt sind es die Tarotkarten. Und Schritt für Schritt werden die Kinder eingeführt in allerlei okkulten Erkenntnissen. Und die Hefte, die machen ein Riesengeschäft damit. Die Dinge werden zum Angebot, zum Verkauf angeboten. Und dann in den Heften wird in aller Detail gezeigt, wie man die unterschiedlichsten Dinge einsetzt. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn viele junge Menschen heute unheimlich gut aufgeklärt sind über okkulten Praktiken. Und selbst wenn unsere Kinder diese Hefte nicht in der Nacht unter der Bettdecke mit der Taschenlampe lesen, sie haben täglich mit jenen zu tun, die Hefte nicht nur lesen, sondern mit Jugendlichen zu tun oder sogar mit Lehrern zu tun, die den Inhalt von solchen Heften zu ihrer Lebensphilosophie gemacht haben. Und das beeinflusst natürlich die Gespräche in der Schule, das beeinflusst der Unterricht, das beeinflusst die Gespräche auf dem Pausenplatz oder auf den Schulreisen und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, ich habe mit besorgten Eltern in der Schweiz christliche Schulen gegründet. Und ich habe gemerkt, selbst in den christlichen Schulen, die wir gegründet haben, waren die Kinder dort bestens informiert über okkulten Praktiken. Und sie würden wahrscheinlich staunen, wenn sie wüssten, was ihre Kinder alles wissen, ohne dass sie es wissen.
Ich will nicht, dass wir als Eltern hinter den Kindern her wie Privatdetektive gehen und alles ausspionieren und alles herausfinden wollen. Das ist nicht gut. Aber wenn man einen offenen Kommunikationskanal pflegt, täglich pflegt, und im Gespräch bleibt mit den Kindern und mit der Jugend. Ja, und das machen wir auch mit denen, die über 20 sind. Die sind noch zu Hause, wir haben eine Verantwortung. Es gibt einfach immer wieder Tuchfühlung, Gespräche, dass wir unsere Finger auf dem Puls vom Kinderleben, vom Jugendleben halten. Und da kommen ganz natürlich verschiedene Dinge zum Gespräch. Ja? Und dann kann man das behandeln. Denn, übrigens, bei uns sind Kantonsschulen Gymnasien. Und das sind ein paar Freifächer, die zur Verfügung standen. Und unsere Töchter haben uns gefragt, was wir dazu meinen. Sollen sie hingehen? Ich meine, Wellbeing und Fitness, gute Sachen. Wir wollen einerseits körperlich fit werden mit Stretchen und Kräftigen. Andererseits unsere Körpererfahrung fördern mit Atmen. Was für Atmungsübungen? Etwa Yoga. Entspannen, massieren, wahrnehmen. Was wahrnehmen? Wie wahrnehmen? Welcher Lehrer gibt diesen Kurs? Einer von den vielen, die sich Unterricht wohlwollend zum okkulten Praktiken äußern? Oder wer gibt einen Kurs über Okkultismus, über sinnliche, teuflische Kräfte oder Aberglauben? Wir wollen verschiedene Formen des Okkultismus kennenlernen. Die Frage, aber wie kennenlernen? Und die Frage nach dem Teufel, Teufel hier in Anführungszeichen, das zeigt eine bestimmte Richtung, stellen und die geschichtliche Entwicklung betrachten. Welcher Lehrer gibt diesen Kurs? Ja, es ist gut, dass wir einfach im Gespräch miteinander bleiben. Wir merken, wie das so geht in der Schule und so weiter. Und so sind wir in der Lage, die Kinder besser informiert beraten zu können. Nun, angesichts der vielen okkulten Einflüsse sonst in dem Gymnasium, wo unsere Kinder waren, ist es nicht verwunderlich, dass, dass in der Schülerzeitschrift ein ganzes Jahr lang in jeder Nummer okkulten Praktiken wohlwollend vorgestellt wurden. Einschließlich Empfehlung für den Mathematikunterricht, das digitale Zahlensystem des Altmeisters und Schwarzmagiers Alistair Crowley. Ein grausamer Mensch, und hier Empfehlung im Gymnasium für den Matheunterricht. Und auf der anderen Seite wird von kirchlicher Seite und von Seiten der Religionslehre und so weiter die Bibel untergraben in vielen Fällen. Zum Beispiel ein Artikel aus unserer Lokalzeitung im Dezember. Vor ein paar Jahren, im Anschluss an die Teilveröffentlichung der neuen Zürcher Bibel, das ist also die Standardbibel der protestantischen Kirche bei uns im Kanton Zürich, im letzten Herbst, war Kritik laut geworden, die Übersetzungsteams hätten biblische Ausdrücke wie beispielsweise Herr für den Gottesnamen übernommen, die von Frauen oder Jugendlichen als Diskriminierung empfunden würden. Das Unbehagen wurde von verschiedenen Synodalen bekräftigt. Der Artikel ging weiter. Viele Synodalen wünschten, die Bibelübersetzung müsse den heutigen Wettbildern entsprechen. Nun, ich finde das ungeheuerlich. Ich könnte sagen, ich bin nicht mit Goethe einverstanden, aber ich darf den Text von Goethe nicht verändern. Es steht Ihnen frei zu sagen, wir glauben nicht an die Bibel, aber wenn man anfängt mit dem eigentlichen biblischen Text herumzufummeln, um die eindeutigen Worte der Bibel sogar zu verändern, dann merken wir, welche Gefahren auf unsere Kinder zukommen. Denn viele Religionslehrer und Lehrerinnen, die schließen sich diese Modetrends an. Ja, und dann wird auf der einen Seite das Wort Gottes lächerlich gemacht. Die Widersprüche, die angeblichen Widersprüche werden auf den Leuchter gestellt. Es wird ständig in einem Unterrichtsfach nach dem anderen auf Gymnasialebene der Glauben von den Kindern untergraben. Und dann auf der anderen Seite werden okkulten Dingen gepusht. Und dann ist es nicht verwunderlich, dass vor ein paar Jahren im besagten Schülerzeitung ein Junge das fünfte Evangelium zu Weihnachten schrieb, das Evangelium des Judas, und er fing mit der Botanik Jesu an. Gott bastelte Adam, Adam spendete seine Rippe, Evi entstand. Aber Adam und Evi mochten Äpfel und zeugten Kain und Abel. Kain aber schlug Abel mit einem Baseballschläger, Adam und Evi ersetzen, ich muss ein bisschen Rechtschreibung hier anbringen, Abel durch Seth. Eines schönen Tages klingelt es an der Tür von Maria, einem jungen Nazarener-Girl. Erwartungsgemäß stand jemand draußen. Shalom, grüßte Maria, kaufe Spende nichts, wer sind Sie?
Mein Name ist Geist, stellt er sich vor, Heiliger Geist.
Sie sind aber ein Spaßvogel, kicherte Maria. Was führt Sie aber zu mir, fragte Maria.
bin geschäftlicher werden, erzählte der Heilige Geist, habe heute Morgen schon für Gott ein paar Rasse Kohle in den Himmel raufbringen müssen, habe aber noch einen Auftrag, der Sie betrifft, ich soll sich schwängern.
Maria war entsetzt. Kein Lehrer, geschweige denn eine Lehrerin auf dieser Kantonsschule, war derart entsetzt, dass er den Jungen auf der Seite genommen, um ein paar ernste Worte mit ihm zu reden, oder mit der Redaktion der Zeitschrift. Nein, im Gegenteil, er wurde als großer Held gefeiert, ja? So ein Junge mit Talent und so weiter, den muss man fördern. Und als die Bibelgruppe an der Kantonsschule einen Leserbrief an der Zeitung schrieb, wurden sie durch den Kakao gezogen. Man hat nur darauf gewartet, dass die Frommen reagieren. Aber ihr Brief war gar nicht so unklug. Es bestand aus einem Satz. Die Bibelgruppe schrieb, und wenn man mit dem Koran so herumgesprungen wäre? Das ist ganz clever, Schachzug. Aber, nein. Auf das stürzen, ja.
Geschichte geht weiter. Sie schlug ihm die Tür an die Nase zu, er kam durch Schlüsselloch, sie wehrte sich, es nützte nichts. Und weil Maria im September Geburtstag hatte, geschah es, dass eine Jungfrau schwanger wurde. Ein absoluter Blasphemie, aber wurde wohlwollend aufgenommen. Und der Autor wie ein Held gefeiert. Bitte, unsere Jugend braucht nicht, dass wir ständig auf sie zu Hause herumhacken. Natürlich müssen wir auch ermahnen. Das gehört auch dazu. Aber sie brauchen unheimlich viel Unterstützung und Ermutigung. Ein Eisberg. Stellen Sie sich vor, ich würde über Videos reden. Oder sowas.
Unsere Kinder werden heute regelrecht bombardiert mit diesen Einflüssen. Und die brauchen unsere Hilfe, unsere Stützung, sie brauchen Geborgenheit, sie brauchen ein sicheres Gefühl. Und zu einem sicheren Gefühl gehören Eltern, die Ja sagen und Nein sagen und zu Ja stehen und zum Nein stehen. Wir sagen den Kindern, die Gesetze, die wir in der Familie haben, die Richtlinien, die wir haben, das sind wie Geländer an einer Brücke.
So eine sehr weite Brücke, ihr könnt euch bewegen, ja, aber es gibt Geländen. Und das ist auch gut so. Hier geht's nicht weiter, sonst stürzt man ab. Okay, 10 Uhr zu Hause oder was auch immer und es bleibt bei dem. Ja, mit der Zeit ändert man sich das und so weiter. Man kann miteinander reden, es gibt immer wieder Familienrat, da kann jeder sich melden und seine Meinung bringen und so weiter.
Aber das Ja ist Ja, das Nein ist Nein und wenn ein Fehler gemacht wird, entschuldigt sich der Vater oder die Mutter dafür. Ja, und das schafft Geborgenheit und Sicherheit. Wenn wir schwabbelig sind, sind die Kinder unheimlich unsicher. Die brauchen eine feste Hand, eine liebevolle, feste Hand. Aber die brauchen sehr viel Ermutigung angesichts aller dieser Einflüsse. Die werden in der Schule, weil sie bekannt sind als Christen, natürlich unheimlich drangenommen. Und weil sie moralisch reinbleiben wollen bis zur Ehe, erst recht. Die brauchen immer wieder Unterstützung und Ermutigung und Hilfe und Verständnis. Die Jugendzeitschriften, die schrecken nicht zurück, zu zeigen, wie man eine Satans-Hochzeit feiert mit allen Details. Ja. Nun, wieso weiß ich so viel über diese Zeitschriften? Ich habe die Zeitschriften nicht angeschaut wegen dem Vortrag in erster Linie, sondern ich bin natürlich in einem ganz anderen Land aufgewachsen. Ich wusste nicht um das Angebot von Jugendzeitschriften. Und als unsere Töchter so langsam in das Alter kamen, wo ich merkte, sie würden sich vielleicht für solche Zeitschriften interessieren, da habe ich mir ein paar geholt. Denn ich wollte sehen, ob es Gutes gibt. Und ich war zuerst sehr beeindruckt von diesen Mädchenzeitschriften. Nettes Mädchen, tolle Rezepte, ja. Wir wollen ja, dass die Kinder das Kochen lernen. Und spottbillig waren sie auch. Also 2 Franken 40, ist ja gar nicht so viel, unterdessen 3,80, aber immerhin. Wieder ein nettes Mädchen, finde ich wieder. Aber ich kann ja Englisch. Ein Petting sprang mir in die Augen. Der neue Trend statt 6 sanfte Streichen, wie es geht, was es alles gibt. Und da habe ich gemerkt, nur beim flüchtigen Anschauen des Artikels, die haben ihre Verheißung eingehalten. Und die haben wirklich gezeigt, wie es geht und was es alles gibt. Und habe ich gemerkt, oh, es gibt auch andere Rezepte in diesen Heften. Nun, Mädchen hat eine sehr starke Konkurrenz bekommen, Bravo Girl. Und genau wie die Bravos für den Boys, kommt die Bravo Girl ganz frech daher. Da können Sie sich
Ja, sehen, welche Themen von Mädchen ab 10 Jahren gelesen werden. So kommst du zum Orgasmus, kannst du dich bei Jungs durchsetzen, wie schnell ins Bett, Foto Love Story, lesbische Gefühle und so weiter und so fort.
Und so musste Mädchen für den Schlachter aufrüsten und kommt unterdessen auch ganz frech daher.
Naturtalent in der Liebe, macht dein Sexogramm, Mondhoroskop, dein Traumboy im Februar.
Beide Hefte bieten Traumboys an. Ich zeige nicht alles, was sie in den Heften zeigen, sie zeigen alles. Und ich weiß nicht, ob Sie als Eltern völlig im Klaren sind, womit Ihre Kinder immer wieder konfrontiert werden.
Und diese Hefte, und das ist fast noch perfider, vermitteln Weltanschauungen und Werte. Power Girls sind gefragt. Wie viel Power hast du? Gehörst du zu den Mädchen, die sich total engagieren können, ob für andere, speziell bei einem Jungen oder auch in Umweltschutz? Oder geht dir eher schnell die Puste aus, wenn dein Traumtyp nicht sofort auf dich abfährt oder du nicht gleich die ganze Welt retten kannst? Der Test gibt dir Aufschluss über deine Power. Und es gibt ein Kosewort für Power Girls unterdessen, das sind die Girlies, wie die Spice Girls. Und Girlies dürfen alles. Typische Girlie-Sprüche? Hausfrau für ihn spielen? Nein, danke, das kann er selber machen. Hauptsache, er hält mein Auto im Schuss. Wenn ich Bock darauf habe, bin ich eine schnurrende Katze. So richtig lieb, ja? Macht er aber einen Fehler, hat er meine Krallen im Gesicht. Meine liebe Schwester, liebe Mütter, angesichts aller dieser Einflüsse, womit unsere Töchter konfrontiert werden, versuchen Sie, als bibelgläubige Mutter, am Ende des 20. Jahrhunderts Ihre Teenager-Töchter einen solchen Bibelvers schmackhaft zu machen. Da haben Sie alle Hände voll. Die älteren Frauen, es müssen nicht unbedingt Großmütter sein, sollen die jüngeren Frauen anleiten, ihre Männer und ihre Kinder lieb zu haben. Wird akzeptiert. Sittsam und keus. Mami, wir sind nicht im letzten Jahrhundert.
Hausordnung, ja, gute Ordnung zu allen Ziegen, Männer unterzuordnen,
damit Gottes Wort nicht verlästert wäre.
Wenn Sie das ernsthaft versuchen, so einen Bibelvers, Teenager-Töchter schmackhaft zu machen, da haben Sie in vielen Fällen wirklich alle Hände voll. Da können Sie sich verwirklichen. Und wie? Ja? Nun, ich höre hier ein paar
fast höhnische Männer lachen, also höhnisches Gelächter von den Männern, ja? Mit dieser Bemerkung, die das als Seitenhieb gegen den Frauenverstand oder sowas. Ich möchte uns als Männer was sagen. Die Tatsache, dass viele Töchter und eine Menge Frauen außerhalb und innerhalb der Gemeinde Jesu Christi ihre liebe Mühe mit solchen Bibelversen haben, liegt nicht zuletzt daran, dass manche von uns als liebe Brüder in Christus spezialisiert haben auf solchen Bibeltexten à la Sprüche 31, es wird immer wieder betont zu Hause. Und wir missbrauchen diese Texte als ein bequemes Kissen für unser Pascha-Leben. Wir meinen, wir können mit Hilfe von solchen Bibeltexten uns besondere Rechte in der Familie heraushandeln. Das ist nichts anderes als eine Entschuldigung für unsere eigene Faulheit und Bequemlichkeit. Und eine männliche Tendenz, sich als besser zu sehen. Wir sollen uns schämen und wir sollen uns gar nicht verwundern, wenn die Töchter ihre Probleme haben mit solchen Bibeltexten. Wenn sie einen wirklich liebenden Ehemann in ihrem Vater sehen würden, wo sie merkt, ja, er ist müde, aber dennoch legt er Hand an und hilft seine Frau und so weiter und so fort, sich nicht einfach wie ein Pascha benimmt, dann werden sie eher bereit, trotz allen Einflüssen von feministischen Kreisen, die die Kinder berieseln, besonders in der Schule berieseln, dennoch bereit sein, einen solchen Bibelvers ernst zu nehmen. Nun, mir ist gesagt worden von einem meiner Zuhörer, ich musste diese beiden Worte sittsam und keusch streichen lassen, das könnte ich meine Zuhörer nicht zumuten. Das sei zu krass, okay? Nehmen wir einen moderner Übersetzung, die ältere Frauen sollen die junge Frauen beibringen, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen und rein zu sein, kommt auf dasselbe drauf an, ihren Haushalt gut zu versorgen, schaut nicht ausgedruckt, und sich ihren Männern unterzuordnen,
steht noch beim, immer noch da, damit Gottes Wort nicht verlästert werde. Ich schäme mich dieses Wortes nicht, aber ich schäme mich, wie wir aus Männern manchmal damit umspringen, wie wir das missbrauchen. Ich hoffe, dass ich mich sehr deutlich ausgedrückt habe. Natürlich können Frauen von ihrer Seite auch ihre Mühe haben, weil sie nicht bereit sind, ein volles Ja zu haben zu dem, was, wie Gott sie geschaffen hat. Das ist die andere Seite. Aber mir liegt es als Mann ganz besonders daran, dass wir als Brüder miteinander darüber reden. Und verstehen Sie, unsere Kinder werden Tag ein, Tag aus solchen Einflüssen ausgesetzt. Und wenn sie unser schlechtes Beispiel zu Hause sehen, dann ist das nur Öl auf dem Feuer. Und ich möchte allerdings mit aller Deutlichkeit sagen, obwohl ich hinter dem Geist, der diesen Text beflügelt, nicht stehen kann, und ich finde das absolut widerlich und widergöttlich, ich möchte mit aller Deutlichkeit sagen, ich habe nichts dagegen, dass meine Frau gute Argumente hat und dass sie mich immer wieder hilft mit ihren guten Argumenten, dass ich nicht als Mann und als Vater ganz grundlegende Fehler mache. Wir brauchen einander, Frau und Mann, wir brauchen einander, wir ergänzen einander. Und sie hat sehr oft mit ihren guten Argumenten mich vor manchen Fehltritten bewahrt. Zum Beispiel, ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Mein Vater ist krank geworden, konnte keine weiteren Kinder haben, blieb allein. Ja. Und dann wurde ich als Vater mit drei pubertierenden Teenager-Töchter konfrontiert. Boah, völlig überfordert. Oder so war der Heavy-Spiel. Boah, lass mir das nicht gefallen. Ne? Ja. Da hat meine weise Frau, die vier Geschwister hatte, sehr viel helfen können. Ja. Und wenn Väter stur werden und schweig, ja, ich bin der Mann und so weiter, dann ist der Tod schon im Topf. Girlpower, anmachen, Mädels scharf sind, die Zeit der Kavaliere, alte Schule sind längst vorbei, jetzt kommen die aktiven Girls. Gefällt ein Boy, ergreifen sie selbst die Initiativen, die Jungs sind baff und wehrlos. Pop, Rocky, verrät euch die schärfste Sprüche, zum Erfolgreichen anbacken. Da wird nicht nur die Sprüche gezeigt, es wird auch sonst gezeigt, wie es geht. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn diese Dinge wegen kommt der Zorn Gottes. Und das sollt ihr wissen. Und zum biblischen Unterricht gehört nicht nur David und Goliath, es gehören auch solche biblische Prinzipien. Es ist sehr wichtig, dass solche Dinge in den Jugendstunden und so weiter behandelt werden. Aber wie sie behandelt werden, ist natürlich genauso wichtig. Ja, und es ist wirklich ein Gebetsanliegen, dass die richtigen Leute die wirklich wichtigen Themen behandeln. Und dies sollt ihr wissen, aber auch erkennen. Da haben wir diese beiden Worte wieder, wissen und erkennen. Ohne Wissen kann man nichts erkennen. Aber man kann ein Birn voll Wissen haben und nichts erkennen. Wissen ist die Grundlage für Erkenntnis. Aber wenn es nur beim Wissen bleibt, ohne dass man das Wissen zum Eigen macht und im Vertrauen und Glauben und Gehorsam auf das Wissen eingeht, also in Erkenntnis für sich nimmt, dann bläht ein solches Wissen eher auf oder macht matt. Und es gibt in vielen Gemeinden total gelangweilte Teenager, deren Kopf voll gestopft ist vom christlichen Zeug, ich sage das ganz bewusst, denn so kommt es an dann, ja, die hören immer wieder, weil man irgendwie die Tradition hat, am jeden Sonntag muss das Evangelium auf Biegen und Brechen gepredigt werden. Und dieses Ritual kennen die Teenager auf der hinteren Bank schon längst auswendig. Die wissen, was kommt, ja. Und es kommen nicht die Themen, die sie wirklich im Leben interessieren würden. Es werden nicht über die Dinge gepredigt, wo sie im Alltag wirklich betreffen, ja, sondern es muss auf Biegen und Brechen auf jeden Fall das Evangelium gepredigt werden. Bitte, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ich habe es vielleicht mehr verkündigt als manche von euch.
Aber auf der anderen Seite kann man sich sehr schämen, wie wir manchmal uns unter Druck setzen, durch irgendwelche Traditionen meinen, wir müssen auf Biegen und Brechen das immer machen und das wird irgendwie langsam öde. Bei den jungen Menschen, die es immer wieder hören und die wissen, dass sie gemeint sind und man hat nochmals auf sie ein. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, wir können das Evangelium von einer ganz anderen Seite bringen. Die Botschaft bleibt dieselbe, aber das wird so behandelt, dass man wirklich ergriffen wird. Na gut, das ist eine Gabe Gottes und wir müssen auch wirklich dafür beten, dass unsere Gemeinden diese Leute haben, die das Wissen so vermitteln kann, dass es tatsächlich zum Erkenntnis wird. Wissen Sie, vom Guten kann es auch zu viel geben. Wir haben in Kanada ein wunderbares Weihnachtsessen. Truthahn, Puta, ja, und alles, was dazu gehört. Fantastisch. Und als 12-Jähriger stopfte mich voll von dem sehr Guten, Banane oben drauf. Und da hat man in manchen Gemeinden ganze Bänke voll kurzen Teenager. Die haben einfach ein bisschen viel von Guten. Ich habe zum Beispiel einmal unsere Tischandacht abgesetzt bei uns zu Hause. Ja, das macht man nicht. Die christliche Familie hat doch einen Tischandacht, ja. Aber ich habe gemerkt, es war ein bisschen eine Überforderung. Ich meine, die haben Jungschar, die haben Kinderstunde, die haben Sonntagsschule, die haben Unterricht. Zwei davon gingen in eine christliche Schule. Ich habe die Familienandacht abgesetzt, weil ich habe gemerkt, es hat sie nicht so besonders irgendwie motiviert. Und einfach auf Biegen und Brechen, weil man das macht, ja, aus christlicher Familie, nach Schema F. Nein. Ich habe sogar einmal eine unserer Kinder aus der christlichen Schule genommen, die ich gegründet habe, weil das Kind es satt hatte. Es war seine Rettung. Heute geht es sehr gern in eine christliche Oberstufe und ist total vom Evangelium erfasst. Aber er wäre fast ausgehängt, weil irgendwie war es zu viel. Ja. Nun, ich glaube, wir machen einen großen Fehler, wenn wir als Eltern uns leiten lassen nach dem, was wir meinen, die anderen würden über uns sagen, was die anderen Geschwister über uns sagen würden und so weiter und so fort. Ja, ja, wir dürfen nicht den Tischandacht vernachlässigen. Mindestens wenn Besuch da ist, dann pro forma wird es gemacht, aber die Kinder merken, dass das eine absolute Heuchelei ist. Freilich machen wir Tischandacht, aber wir machen es jetzt anders. Die Kinder kommen mit, die Jugend kommt mit so vielen Fragen und so weiter, da wird die Bibel aufgeschlagen, Papst, was meinst du dazu und so weiter, und dann machen wir eine kleine Bibelarbeit, aber das kommt aus ihrem Bedürfnis heraus, nicht einfach nach Schema F. Natürlich gibt es eine Zeit, wo man sehr schöne Familienandachte regelmäßig halten kann und ganz systematisch bestimmte Themen handeln kann. Aber man muss auch Fingerspitzengefühl haben, merken, ja, im Moment wäre das nicht so angebracht, ja. Müssen wir es auf eine andere Art und Weise dann machen. Und ja, nicht unter Druck setzen lassen von dem, was wir meinen, anderen würden über uns denken. Einmal saß ich in der Stube, habe die Zeitung gelesen, das war vor ein paar Monaten. Ich merkte, dass unser Sohn Philipp im Zimmer einer seiner Schwestern war. Die haben so ein bisschen getuschelt und gekickert und so. Aber gut, das ist normal. Und plötzlich erschien Philipp in der Stubentür. Ich schaute über meine Zeitung und da fiel mein Kiefer hinunter. Das dürfte nicht wahr sein. Seine Schwester hat seine Haare total gebleicht. Quartin blond. Meine Frau kam dazu. Oh, das wird Onkel Adolf sagen. Onkel Adolf, das ist ein ganz konservativer, ja, ein frommer Christ. Und ausgerechnet morgen kommt er auf Besuch zum Sonntagsessen, ja. Oh, was wird Onkel Adolf sagen? Ich habe gesagt, Susanne, überlasse Adolf mir. Und so habe ich mich zwischen Adolf und Philipp gestimmt, als Adolf an der Tür kam und er glotzte schon mit seinen frommen Augen über meine Schulter und hat seinen Spruch schon bereit, ja. Und ich sagte, Adolf, bitte, was ist dir lieber? Blondes Haar oder Hasch? Hä? Und Adolf, waren wir anders? Hä? Er hat so ein bisschen gelächelt und ja. Mir hat es überhaupt nicht gefallen, dass der Sohn so dummes Haar hatte, ja? Aber lieber der Jux als Hasch. Wisst ihr, was passiert ist?
paar Wochen später kam Philipp auf mich zu und sagt, Papst, Sie haben Sie irgendwie satt mit deinen Haaren, könntest du mir die Haare schneiden? Ja, die natürliche Farbe kam so langsam, er wollte jetzt so einen Kurzschnitt, ja. Ich sage, ja, mein Sohn, freilich, aber wir haben keine gescheite Haarschere. Also die deine Schwester immer wieder brauchen, das taugt überhaupt nicht. Komm, wir gehen aus Männern und holen uns eine richtige Haarschere für Männer, ja. Und dann holten Vater und Sohn eine Haarschere und dann habe ich ihm die blonde Locken abgeschoren. Und jetzt macht er selber mit der Haarschere, ja. Also so auf diese Art und Weise, ja. Und bitte, wenn wir natürlich auf die Kinder herumhacken in Bezug auf solche Fragen, die sie im Teenageralter vielleicht eher betreffen, aber ganz glatt über andere Dinge hinweggehen, merken Sie das auch. Denn in diesem Text steht, Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener und ein Erbteil, hat auch kein Erbteil in dem Reich Gottes, Reich Christi und Gottes, ja? Also, Habsüchtiger. Und die Teenager merken schon, wo das Herz der Vater schlägt. Ja, aber Herr Wissen, was haben Sie gegen Fotoapparaten? Gar nichts, ich habe mehr als die meisten von euch. Die Frage ist, ob ich Sie besitze oder Sie mich. Die Kinder merken schon, ob ich mit meinen Fotoausrüstung verheiratet bin oder mit Susanne. Mit meinem Computer oder mit Susanne. Mit meinem Hobby oder mit Susanne. Verstehen Sie? Die Töchter merken schon, wo das Herz der Frau, der Mutter schlägt. Ja, was haben wir gegen Gold? Gar nichts gegen Gold. Vielleicht sollen wir aber diesen Bibelvers lesen. Liebe Schwestern, hören Sie gut zu. Euer Schmuck soll nicht der Äußerliche. Ich hoffe nicht, dass irgendwelche unbiblische Frauen hier haben, die Schmuck um den Hals haben oder irgendeine Ketten so und so oder Ringe an, ja? Oder die Haare geflochten haben. Wir sollen vielleicht die Lichter einschalten und untersuchen, ja, ob geflochtene Haare sind oder Gold umgehängt worden ist oder Kleider angezogen. Also, euer Schmuck sei nicht äußerlich, ganz klar, bibelgläubige Christen tragen kein Schmuck. Die flechten die Haare nicht, die hängen kein Gold um und demzufolge ziehen sie auch keine Kleider an, bitte ziehen sie die Kleider aus. Ich will mich nicht lächerlich über den Bibelvers machen, überhaupt nicht. Aber ich finde es manchmal lächerlich, wie wir gewisse Dinge aus dem Zusammenhang reißen und Gesetze daraus machen. Ja? Kein Schmuck, kein geflochtene Haare, kein Gold umhängen und gehen wir geflissentlich über das hinweg. Und wenn man ganz konsequent wäre, würde man sagen, ja, also kein Schmuck, also keine Kleider. Wir müssen diesen Bibelvers richtig verstehen. Es kommt ein Wort her, das ist ganz wichtig. Sondern. Lesen wir es in der jüdischen Übersetzung von David Stern. Das ist ein jüdischer Christ und ich glaube, er hat hier den Sinn sehr gut getroffen mit seiner Übersetzung. Sie können das selber prüfen. Euer Schönheit bestehe nicht in Äußerlichkeiten wie prächtige Frisuren, Goldschmuck oder dem, was ihr tragt, sondern vielmehr im inneren Wesen eures Herzens, sondern vielmehr in den unvergänglichen Eigenschaften eines sanftmütigen und ruhigen Geistes, in Gottes Augen, ist das von großem Wert. Und das ist etwas Unvergängliches. Lange nachdem die äußere Schönheit am Zerfallen ist, nehmen diese innere Werte zu. Und die nehmen wir im Gegensatz zu unserer äußeren Schönheit mit in die Ewigkeit. Also da wird das Akzent, das Hauptgewicht gelegt und es ist auch wichtig, dass wir unseren Kindern helfen, gerade in dem Bereich, ja? Besonders im Teenageralter. Aber heißt das dann, dass es eine christliche Tugend wäre, die äußere Schönheit zu vernachlässigen? Geht es hauptsächlich darum, dass die Frauen einen ruhigen Geist haben, und ja, ganz ruhig und laufen wie die letzte Lumpen herum. Bitte nicht. Wer hat schöne Blumen geschaffen? Gott. Wer hat schöne Frauen geschaffen? Gott. Wer hat hübsche Männer geschaffen? Gott. Ist es dann eine christliche Tugend, wenn wir den Garten nicht pflegen? Ist es eine christliche Tugend, wenn wir alles verlumpen lassen? Ist ein christlicher Tugend, wenn wir die gottgegebene Schönheit vernachlässigen? Ist ein christlicher Tugend, wenn wir unsere Töchter weise machen wollen? Die müssen wie die letzten Einfachen herumlaufen, dass sie gar nicht zu ihrer Schönheit stehen dürfen? Ist es nicht eher eine christliche Tugend, wenn wir ihnen helfen zu verstehen, Gott hat ihnen die Schönheit gemacht, aber diese Schönheit soll, wie alles andere Schöne, nicht zu einer Götze werden?
Die Sonne ist schöner, ist schön, ist wunderbar von Gott geschaffen. Manche Menschen beten die Sonne an und manche Menschen beten sich selbst an, ihre Schönheit. Und vergessen, das geht alles bald. Die Männer, die darauf reagieren, die verlassen einen sowieso. Wert ist das Innere. Ohne Vernachlässigung das Äußere. Das Äußere soll das Innere schmücken, soll das Innere zum Schau stellen und nicht den Schau stehlen. Und so in dem Alter, wo die Kinder Gott sei Dank anfangen, sich für das Äußere zu interessieren, manchmal dauert das eine Weile, ja, wenn Gott sei Dank mal die Interesse da ist, sollen wir das unterstützen, dann kommen die Fragen. Schminke ja oder nein, Ohrenringe ja oder nein, Bauchnabelringe ja oder nein und so weiter und so fort. Rocklänge, Haarlänge und. Und ich als Mann natürlich will das Susanne überlassen, ja, das sei ihr Departement. Begönnen Sie mich einfach auf ein paar starke Worte und spitzige Bemerkungen oder so. Aber der Knochenarbeit, das überlässt man der Frau, nicht? Feigheit. Feigheit. Meine Frau hat gesagt zu mir, Richard, wann hast du jemals deine Tochter gesagt, dass sie hübsch sind?
Ja, das interessiert sie überhaupt nicht, ob ich das meine oder nicht.
Versuch's einmal.
Okay, ein bisschen gewartet, bis es wirklich stimmte, und dann sagte ich,
dann habe ich gesagt, hey Christa, du bist hübsch. Boah, das hat eine Wirkung gehabt. Der andere habe ich nochmals probiert, und auf der anderen Seite habe ich so eine Tochter gesagt, Mensch, ich würde wahnsinnig gerne mit dir Pizza essen gehen. Kommst mit? Boah, das hat eine Auswirkung gehabt. Allerdings bekam ich einige Feinde, andere Väter, die sauer waren auf mich, dann ihre Tochter töpft haben gesagt, ja, der Herr Wiesen geht mit seiner Tochter Pizza essen gehen. Warum magst du das nicht? Ja, okay, das ist eine andere Sache. Aber auf jeden Fall, dann habe ich gemerkt, ja, wenn ich mal so Komplimente austeile und nicht alles kritisiere und schräg blicke und so weiter, sind sie viel eher, Dinge abzunehmen. Oder ich wurde sogar ganz aktiv. Ich habe mal gedacht, ja, wenn schon, denn schon. Es gibt immer diese leidige Diskussionen wegen Kleider und Rocklänge und alles und Stile und so. Okay. Und ich habe mir einen Nachmittag frei gemacht und ich bin nach Zürich gegangen. Ich bin durch die Gassen von Zürich, so die hintere Winkel, geschlendert, um Kleiderboutiquen zu entdecken, die meine Töchter wahrscheinlich gern hätten, aber nie kennenlernen würden. Ich bin fündig geworden, ich war mir ziemlich sicher. Dann machte ich beim Nachtessen der erste Fehler. Ich sagte, wer möchte mit mir Kleider kaufen gehen? Wer möchte mit mir Kleider kaufen gehen? Aber dann irgendwie habe ich zur Kenntnis gegeben, dass ich ein paar hunderte Note in der Tasche locker gemacht habe. Und dann war die erste doch bereit mitzugehen. Und so schlenderten Vater und Tochter durch die Gassen von Zürich. Und plötzlich hielt ich an und sagte, du kennst das Geschäft und wollte weiterlaufen. Nein, nie gesehen. Kennst du das? Ja, freilich. Ja, wieso denn? Ja, Väter wissen das, ne? Ja, können wir hineingehen? Ich sagte, deswegen sind wir hier. Komm, gehen wir rein. Boah. Ich wurde armer, aber innerlich reicher, ich kann Ihnen sagen. Das war ein schönes Erlebnis. Und jetzt kann ich mir eher Bemerkungen erlauben. Also, Mann, schrecklich siehst du aus, ja? Das nehmen Sie mir jetzt eher ab. Ich bin doch bereit, tief in die Tasche zu greifen. Und vor allem, ich ging mit. Und die hatten mit der Zeit auch Spaß daran. Ich meine, man kann den Fehler machen, dass man den Kindern alles kauft und kauft und kauft und kauft. Und hat man total unglückliche Kinder, wann hat man Zeit für sie? Das ist wesentlich wichtiger, als dass man tief in die Tasche greift. Als ich mein Studium von den Heften abgeschlossen habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, wenn ich mich nicht irre, dass obwohl es eine ganze Palette, noch viel mehr als was hier steht, von Heften gibt, es sind nur zwei Verleger. Zwei mächtigen Verleger, die jeweils von zwei mächtigen Medienmenschen geleitet werden. Der eine ist Deutscher und der andere Schweizer. Und diesen beiden Männern mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bestimmen weitgehend, welche Musik unsere Jugend hört, welche Kleider sie tragen, wie die Haare aussehen sollte und so weiter. Junge Menschen, die sie hier sitzen, meinen, dass sie frei sind, wenn sie sich nach Bravo und dieser Hefte orientieren, und sich von ihnen leiten lassen und manipulieren lassen, überhaupt nicht frei. Sie tanzen nach der Pfeife von zwei mächtigen Medienmenschen, mehr nichts. Und übrigens, ich bekomme oft den Eindruck, dass die Leute, die hier schreiben, sehr wohl um das Evangelium und das Gute wissen. Und obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die so das Tun des Todes würdig sind, die haben womöglich betende Großmüttern oder Müttern oder Onkeln oder was auch immer, sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Und ich bekomme manchmal den Eindruck, es gibt Leute, die es als persönliche Mission betrachten, Kinder in frommen Haushalten von den Einfluss ihrer Eltern zu emanzipieren. Und da werden alle Tricks eingesetzt. Es ist nicht nur so, aber es kann auch so sein. 6x6 für euch, das 1x1 habt ihr in der Schule gelernt, das 6x6 nicht. Was ihr schon immer über Sex wissen wollt, euch aber nicht zu fragen getraut habt. Popcorn sagt es euch, klar, das Leben ist der wahre Lehrmeister, aber ein paar Tipps helfen euch sicher, das geheimnisvolle Land der Sexualität leichter zu erkunden. Antworten auf die Fragen, die euch wirklich interessieren, bekommt ihr auf den nächsten Seiten. Hellseher sind wir nicht, aber wo euch wirklich der Schuh drückt, habt ihr uns selbst beraten durch eure Briefe, die täglich bei uns eingehen. Auf geht's, let's talk about sex. Nun, in der Tat gehen viele Briefe bei diesen Verlegen ein, bei diesen beiden Verlegen. Und nachher werden Briefe im Heft abgedruckt, wie wenn Jugendliche die Briefe geschrieben hätten. Schweizer Fernsehen hat eine gute Dokumentation aber darüber gebracht, wo sie beweisen konnten, dass in den meisten Fällen die angebliche Teenagerbriefe, die von der Redaktion abgedruckt werden, gar nicht von den Teenagern kommen, obwohl sie viele Briefe erhalten, sondern von den Redaktoren selber geschrieben werden, damit sie die entsprechenden Antworten nachher geben können. Es werden allerlei Tricks eingesetzt auf diesem Gebiet. Aber diese Redaktoren und Redaktorinnen, sie wissen auf jeden Fall, wo der Schuh wirklich drückt. Und so behandeln sie solchen Themen. Und es ist wichtig, dass wir in unseren Familien und Gemeinden auch behandeln. Wahrscheinlich hat dieser Junge mit 13 Jahren diesen tollen Brief gar nicht geschrieben. Es wird ein Redaktor sein, der nachher die entsprechende Antwort gibt. Aber er kennt das Problem. Ich habe ein Problem, mit dem ich einfach nicht fertig werde. Seit über einem Jahr mache ich abends im Bett immer Selbstbefriedigung. Das kotzt mich echt total an. Ich will es wirklich nicht, aber es passiert mir doch immer wieder. Bitte hilf mir. Wie komme ich davon los? Und zwar so schnell wie möglich. Auch wegen meiner Religion. Und das ist ein ganz cleverer Schachzug von der Redaktion. Sie schieben das hinein, damit sie nachher so den frommen Christen ein zwischen den Schienbeinen wischen können, ja? Bitte lass diesen Brief im Heft abdrucken, es wäre mir furchtbar peinlich, wenn du mir nach Hause antworten würdest und jemand kriegt raus, was ich mache. Tausend Dank, übrigens, meine Freundin hat genau das gleiche Problem wie ich. Und dann kommt die entsprechende Antwort. Und bitte, wenn wir als christlichen Eltern nicht frühzeitig, rechtzeitig unsere Kinder aufklären, dann holen sie ihre Aufklärung im Bravo oder irgendwo. Und ich zeige nicht alles, was Bravo zeigt, aber ich zeige euch genug, dass ihr wissen, Bravo zeigt alles. Nun, ich habe auf diesem Gebiet absolut versagt. Mein Vater hat mich nie aufgeklärt. Das heißt, als ich 28 Jahre alt war und heiratete, hat mein Vater am Abend vor der Hochzeit mich zum ersten Mal auf die Seite genommen und wollte mich aufklären. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ein Vater ein solches Gespräch anfangen sollte, denn kein Vater hat mich in dem Alter aufgeklärt. Und ich zögerte und zögerte und meine Frau stupste und stupste von hinten und das macht mich noch nervöser. Und dann hat sie etwas ganz Cleveres gemacht. Sie merkte, ich brauche eine Krücke und sie hat mir das Buch in der Hand gedrückt und gesagt, lies mal das mit unserem Sohn. Und ja, das war die Krücke, die ich gebraucht habe. Und damals hieß es zwischen 12 und 17, Zeichen der Zeit, neu herausgekommen, jetzt heißt es zwischen 10 und 15. ist auf dem Büchertisch, ist ein super Buch, ja. Jedes Buch muss man prüfen, das ist nur das Gute behalten, aber man kann es sehr gut einsetzen, hat der flotte Stil und so, und behandelt die Themen, finde ich, auf eine sehr gute Art und Weise und im Großen und Ganzen sehr bibeltreu. Ich könnte Ihnen das sehr, sehr empfehlen. Das ist das, was ich brauchte, als Vater, der versagte, eigentlich zu spät, aber doch anzufangen. Und je länger man wartet, umso schwieriger wird es. Wenn wir das nicht tun, dann holen Sie Auskunft her. Nun, die gute Tante Gabi wird wohl wahrscheinlich den Brief geschrieben haben, nicht Peter 17 aus Münster, und wird nachher die Antwort geben. Wir werden gleich eine Pause einschalten, es gibt nur noch zwei, drei Dias. Kürzlich habe ich meinen Freund richtig betrogen. Ich habe ihn wirklich richtig betrogen.
Ich habe mit einem anderen Jungen geschlafen, nun bin ich total verwirrt und deprimiert. Ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen, denn ich habe meinen Freund doch wirklich lieb. Wenn er mich betrügen würde, das würde mir mein Herz brechen. Aber ich habe es ihm nun angetan. Ich bin total verzweifelt. Bin jetzt 2 Jahre mit meinem Freund zusammen, habe ihn doch so lieb. Rate mir nicht, es ihn zu beichten, dann würde sofort Schluss machen. Ich könnte es nicht ertragen, ihn zu verlieren. Gabi, alias Petra. Also, jetzt kommt Gabi. Liebe Petra, kein Seitensprung ist gleich. Die einen sind untreu, weil sie in der Partnerschaft unzufrieden sind. Die anderen haben Angst vor einer allzu festen Bindung und naschen deshalb noch an anderen Blüten. Achten Sie bitte auf die verharmlosende Sprache. Und es gibt Partnerschaften, die durch das Fremdgehen plötzlich wieder einen neuen Kick bekommen. So ein richtiger Auftrieb. Gute Sache, ja? Ja, der Junge wird wieder spuren, wenn er merkt, er hat Konkurrenz. Untreue muss jeder für sich selber bewerten. Im zweiten Teil vom Vortrag, wenn Sie noch dabei sein können, werde ich Ihnen nachher sagen, wie lange es gehen wird, wird das noch viel deutlicher werden, was das eigentlich bedeutet. Untreue muss jeder für sich selber bewerten. Das ist jetzt die Vermittlung von der Philosophie der Neomarxisten, was hier kommt. Ja? Untreue muss jeder für sich selber bewerten. Aber, und das ist ganz wichtig, Untreue darf nicht moralisch verurteilt werden. Ja, keine 10 Gebote oder sowas. Du entscheidest selber, was für dich stimmt. Ja? Denn niemand kann, und jetzt kommt der Zuckerguss, um das alles schmackhaft zu machen, denn niemand kann vom Partner Treue verlangen. Treue ist nur dann wertvoll, wenn sie freiwillig gehalten wird. Das alles sollst du bedenken, um dein Gewissen zu entlasten. Ist ja wahnsinnig. Und dann hör auf, verzweifelt zu sein, übernimm für das, was du getan hast, die Verantwortung. Damit meine ich nicht, dass du deine Untreue deinem Freund beichten sollst. Damit würdest du ihn wirklich nur tief verletzen und dein schlechtes Gewissen erleichtern, aber niemandem wäre geholfen. Hier wird das ganze Konzept von dem Bekennen der Sünde und Dinge in Ordnung bringen, absolut ausgehöhlt und untergraben. Überlege mal für dich allein, was dich zum Seitensprung verleitet hat. Neugierde, Abenteuerlust. Ach, Mädel, mach dir da keinen Bauchweh, das ist ja völlig normal, das machen wir alle. Dann belass es dabei. Und da kommen unsere Töchter wahnsinnig unter Druck. Was, du hast mit keinem Jungen geschlafen, bist du überhaupt normal? Was, bist schon 14, keinen Jungen gehabt?
Klar. Ja, die brauchen unsere Unterstützung.
Das ist ganz normal, was ich hier lese. Das ist nicht ein besonderes Beispiel. Dann belass es dabei. War es die Unzufriedenheit mit deiner Beziehung, dann versuche da etwas zu ändern. Und darüber sprich dann mit deinem Freund. Ohne den Seitensprung zu erwähnen. Das ist der Durchschnittsratschlag, den die Kinder heute in diesen Heften bekommen. Manchmal wird etwas Frommes zugeschmissen, ja. So ein kleiner Zuckerguss oder sowas. Aber im Grunde genommen absolut wieder biblisch.
Hui, Gabi, neue Friese. Boah. Du kommst ganz schön hübsch daher und gut kannst du auch schreiben. Aber Gabi, ich muss dir was sagen. Wehe denen, Gabi, die das Böse gut nennen und das Gut böse. Die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, Gabi. Weißt du, Gabi, wer dir das gesagt hat? Das sagte dir einer, der dich liebt. Wahnsinnig liebt. Vom ganzen Herzen. Er hasst zwar deine Sünde, aber er liebt dich sehr. Hat sein Sohn für dich gegeben. Und er bezahlte den Preis gerade für diesen Sünden, die du an den Tag gelegt hast mit diesen Ratschlägen. Diese Sünden hat er bezahlt. Diesen Jesus liebt dich so sehr, dass er bereit war, für dich zu sterben. Aber diesen Jesus, der dich so sehr liebt, sagt dir Folgendes, und zwar aus Liebe. Gabi, er sagt es als eine liebevolle Warnung. Passt auf, Gabi. Es wäre dir besser, man würde dir einen Mühlstein um den Hals hängen und dich in das tiefste Meer versenken, als dass du auf diese perfide, gottverachtende Art und Weise so viele junge Menschen in die Irre und somit in die Hölle führst. Nimm dir das zur Kenntnis, Gabi, von einem, der dich liebt. Und deswegen redet er mit dir sehr deutlich, dass du nicht eingelullt wirst und meinst, das sei ganz flott und modern, was du da bringst. Es ist überhaupt nicht modern, es ist so alt wie der Sündenfall, Gabi. Nimm dir das an von einem, der dich liebt. Nun, damit ihr voll im Klaren seid als Familie und so weiter, das ist ein längerer Vortrag. Normalerweise halte ich es an 2 getrennten Abenden. Wir machen es in einem Zug. Wir machen jetzt eine Pause bis, ich würde sagen, 12:15. Und wenn, also der zweite Teil
schnurrt das Paket zusammen. Und die meisten Zuhörer sagen, der zweite Teil war für sie das Wichtigste. Der erste Teil ist wichtig in dem Sinn, dass ich viele praktische Beispiele bringe, deutliche Worte aus der Heiligen Schrift dazu sprechen lassen und auch einige Tipps gebe, so wie wir als Eltern damit umgegangen sind oder wie wir gescheitert sind und was man alles davon lernen kann. Das hat seinen Wert. Aber im zweiten Teil möchte ich zeigen, was dahinter steckt. Warum gibt es in zunehmendem Maß in den deutschsprachigen Ländern diese widergöttlichen Einflüsse? Das ist nicht einfach irgendwie so entstanden. Das ist generalstabsmäßig geplant und durchgeführt worden. Und wir wollen über die Arbeit und die Philosophie und die Methoden der neuen Marxisten, der neuen Linken reden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass manche Familien nach Hause gehen müssen und so weiter. Und so machen wir jetzt die Pause bis 15:45. Und mit Erlaubnis von den Verantwortlichen würde ich für die, die Interesse haben, den zweiten Teil bringen. Es wird aber bis 12:30 etwa dauern. 3/4 Stunde noch. Aber wir machen jetzt eine reichliche Pause.